Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Guten Morgen, ich freue mich auf einen vielseitigen Gast. Er macht so unterschiedliche Dinge, dass man sich zuerst fragt, wie passt das bloß alles zusammen? Schauspieler, Finanzjournalist und Börsenexperte. Bekannt wurde er durch die Daily Soap Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Man hat ihn auch schon im Tatort gesehen oder in Soko München. Er war mit dabei in der Kultserie Bad Banks und heute bei uns zu Gast der Finanzjournalist und Schauspieler Patrick Duane. Herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen.
Ist das eine der Broterwerb, das andere die Leidenschaft?
Es ist ein Mix. Eigentlich mache ich alles mit Leidenschaft, um ehrlich zu sein.
Was ist denn die größere Leidenschaft?
Sie meinen jetzt Schauspielerei oder der Finanzjournalismus?
Ja, genau.
Sagen wir mal so, es geht chronologisch bei mir. Das bedeutet, ich habe mich nach dem Abitur erstmal dazu entschieden, tatsächlich was Sicheres zu machen, weil ich schlicht und ergreifend auch gar nicht wusste, wo eine Schauspielschule in der Nähe ist, die dann auch Renommee hat und so weiter. Ich war da also ein bisschen zurückhaltend und schüchtern, hatte aber aufgrund meiner Biografie, sage ich jetzt mal, als junger Erwachsener schon das Bedürfnis, vor allen Dingen mich erstmal abzusichern. Also das, was klassischerweise früher Eltern immer gemacht haben, mach erstmal was Sicheres, habe ich so in mir getragen und habe dann gesagt, ich mache erstmal eine Bankausbildung und das ist ja 2 Jahre, dann ist das durch nach dem Abitur und dann kann man gucken, was man dann macht.
Und was er dann alles gemacht hat, darüber reden wir ausführlich. In Bad Banks verbinden sich ja dann tatsächlich seine beiden Leben. Da spielt der Schauspieler den Investmentbanker und jetzt legt er auch noch ein Buch vor mit der These, Geld kann jeder und du jetzt auch. Das wollen wir heute auch mal überprüfen.
HR1, genau meins.
Patrick Duanes Leben begann alles andere als privilegiert. Geboren 1976 in Hanau. Seine Eltern hatten nicht viel Geld und an seinem 7. Geburtstag haben sie ihm dann auch noch eröffnet, dass sie gar nicht seine leiblichen Eltern sind, sondern dass er als Baby adoptiert wurde. Was hat diese Erkenntnis damals in ihnen ausgelöst?
Das war der schlimmste Tag meines Lebens. Ich kann es schlicht und ergreifend auf diesen Punkt runterbrechen und das beschäftigt mich selbst bis heute. Ich bin jetzt 44 Jahre und das Thema daran ist das Gefühl der Ablehnung. Das hat sich teilweise sehr manifestiert. Ich habe aber aufgrund einer besonderen Resilienz, den Begriff kannte man natürlich damals nicht, aber die ich entwickelt habe, viele Dinge in meinem Leben erreichen dürfen und erreichen können, die mir geholfen haben, sozusagen mein Selbstwertgefühl nach und nach aufzubauen, positive Erfahrungen zu machen, tolle Menschen kennenzulernen und mich dann mit diesem Tag, es war tatsächlich mein 7. Geburtstag, an dem ich das erfuhr, haben versöhnlicher umgehen lassen. Und das hat gedauert, aber es hat am Ende gut geklappt und jetzt habe ich ja sogar, und das ist die gute Geschichte, das Happy End, habe ich ja selber eine Familie und 3 Kinder, die auch alle leiblich sind und konnte für mich da so ein Spin draus machen aus diesem Familienthema, das für mich dann ein positives Ende hat sozusagen.
Also das Gefühl der Ablehnung ist so entstanden, dass sie halt gedacht haben, meine echten Eltern, meine eigentlichen Eltern wollten mich nicht haben, deshalb das Gefühl der Ablehnung. Haben Sie dann mal versucht, die zu finden? Wie ist das dann gelaufen?
Die Ablehnung kam vor allen Dingen erstmal von den Menschen, von denen ich ja dachte, dass sie meine echten Eltern sind, beziehungsweise von meiner Mutter. Ich muss dazu sagen, meine Adoptiveltern hatten sich getrennt, als ich ein Jahr alt war und ich bin sozusagen auch noch nicht nur Scheidungskind oder adoptiert, sondern auch noch Scheidungskind.
Ja.
Aber ich habe erstmal versucht, Geld zu verdienen, schon während der Schulzeit, habe parallel auf dem Bau gearbeitet, Medikamente ausgefahren etc. etc. und habe dann gesagt, okay, ich gehe jetzt in eine Bank, habe diesen Börsenweg beschritten, habe auch für einen Anfang 20-Jährigen wirklich eine unheimliche Stange Geld verdient. Das hat mich aber nicht glücklich gemacht. Dann habe ich gesagt, ich greife nochmal diesen Wunsch auf mit der Schauspielerei und dem Berühmtsein für eine Viertelstunde, diese berühmte Viertelstunde Ruhm. Das war bei GZSZ und durch meine Musikkarriere und das hat mich aber auch nicht glücklich gemacht. Und dann kam mehr und mehr die Erkenntnis tatsächlich, nee, ich muss zu meinen Wurzeln und zu meinem Ursprung mal zurückkehren, zumindest rein biologisch. Und das war die beste Entscheidung, weil in Gesprächen dann herauszufinden, was die Gründe waren, wie das aus deren Sicht war, aus Sicht meiner Eltern, hat dann letzten Endes dazu geführt, dass ich auch mit diesem Thema mich versöhnen konnte und dem Ganzen was Positives abgewinnen konnte am Ende sogar.
Das heißt, es ist Ihnen gelungen, Ihre leiblichen Eltern zu treffen und auch mit denen ein Gespräch zu führen.
Man muss dazu sagen, meine Adoptivmutter, ich hatte immer eine Bezugsperson in meiner Adoptivmutter, die ist für mich auch meine Mutter, aber ich hatte halt keine Vaterfigur. Und als ich dann meinen Vater in Amerika lebte, in Florida gefunden habe, seitdem ist er auch wirklich mein Vater. Also wir sind wirklich Vater und Sohn, sehen uns regelmäßig, skypen, telefonieren regelmäßig und da hat sich wirklich eine Vater-Sohn-Beziehung aufgebaut, die halt erst begann, als ich 28 war.
Nicht viele Kinder haben die Energie, dann so zu powern und arbeiten zu gehen und aus so einem Schock rauszukommen? Also was war Ihr Motor? Wie haben Sie das geschafft?
Ich kann es sehr drastisch formulieren, aber aus der Sicht des 15-jährigen Patrick war das tatsächlich so. Ich habe mich gefragt, auch aus anderen Teenager-Gründen, Ablehnung von Mädchen, in die man sich ein bisschen verknallt hatte. Ich habe die Wahl gehabt zwischen, bringe ich mich um oder zeige ich allen, dass mehr in mir steckt, als die meisten denken oder als vielleicht sogar ich selbst mir zutraue. Und ich habe mich dann für den zweiten Weg entschieden. Bin im Nachhinein auch sehr froh. Ich hätte viel verpasst. Deswegen kann ich auch Leuten tatsächlich oder jungen Menschen auch oder Eltern, die vielleicht Kinder haben, die in einer schwierigen Pubertät stecken, tatsächlich nur mit an Hand geben, dass sie versuchen, das Kind auch in die Richtung dann vielleicht positiv zu beeinflussen, dass sie sagen, es gibt Hoffnung.
Patrick Duane über seine Kindheit. Patrick Duane hat 1996 in Hanau Abitur gemacht und dann in Frankfurt etwas Anständiges gelernt, eine Lehre als Bankkaufmann nämlich. Was hat Sie damals eigentlich am Geld fasziniert?
Das waren unterschiedliche Sachen. Die erste Faszination war vor allen Dingen die Tatsache, dass ich meine Eltern haben sich mit 12 scheiden lassen, dass ich kein Geld hatte. Also wir haben tatsächlich zwischen meinem 12. und dem 15. Lebensjahr haben meine Mutter und ich teilweise in prekären Verhältnissen gelebt, von Sozialhilfe, hatten eine Eigentumswohnung, die mit über 300.000 D-Mark damals noch verschuldet war. Und ich habe meine Mutter immer gefragt, müssen wir jetzt unter der Brücke schlafen? Und dann war diese ganze Situation so eine Art Teilchenbeschleuniger im sich den Umständen stellen und sich mit Banken beschäftigen, mit Krediten beschäftigen, mit Konsequenzen aus nicht gezahlten Kreditraten beschäftigen. Ich habe damals schon den Unterschied zwischen Verbindlichkeiten und Schulden erfahren und erlernen dürfen. Und dass ich aber daraus kämpfen wollte und meiner Mutter helfen wollte, tatsächlich. Und meine Geschwister haben nicht mehr bei uns gewohnt. Meine Mutter und ich waren auf uns alleine gestellt. Und dann habe ich ganz viele Funktionen übernommen und war schon lange nicht nur mehr ihr Sohn, sondern ich war tatsächlich eigentlich ein bisschen wie ihr Partner. Und das mit der Banklehre, warum habe ich das gemacht? Ich habe ein Börsenspiel gewonnen mit 15, aber totaler Zufall. Ich habe da mitgemacht. Vorher war ich eigentlich mehr bei der ortsansässigen Sparkasse im Knacksclub und habe da meine ersten Erfahrungen gemacht und habe eben die Sparbücher auch die Zinsen nachtragen lassen am Weltspartag und sowas ganz klassischerweise. Und dann habe ich irgendwie, hat der Bankberater dann aber mit mir sich unterhalten, ob ich denn wüsste, was Aktien sind. Und dann habe ich dem mal zugehört, weil es auch ein netter Mann war. Es lief also über diese Beziehungsebene. Und so begann das dann. Plus meine Frau, die ich auf dem Georg-Büchner-Gymnasium in Bad Vilbel kennengelernt hatte, schon mit 18 Jahren. Ihr Vater war auch in der Bank beschäftigt, hier in Frankfurt. Und dann war dann der Weg eines Berufs, und das hatte ich vorhin beim Schauspiel gesagt, sehr nah, also sehr konkret. Ne? Ich konnte absehen, okay, dann macht man eine Lehre, das dauert 2 Jahre. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich das erstmal, weil wenn ich dann fertig bin, bin ich irgendwie 20 Jahre alt und dann kann es einfach mit dem Leben auch losgehen und ich habe noch viele Möglichkeiten.
Und Sie waren dann Börsenhändler bei der Deutschen Bank in New York auf der legendären Wall Street. Was war das für ein Gefühl? Ich bin jetzt im wichtigsten Börsensaal der Welt.
Das war ein interessantes Gefühl, wobei ich sagen muss, dass unsere Büros waren in New Jersey, also gegenüber vom World Trade Center. Und es war auch 2001, das Jahr, in dem die schrecklichen Anschläge passiert sind. Und da standen die Türme noch und ich habe mir gerade neulich beim Entrümpeln zu Hause alte Bilder gefunden davon. Und Es war schon eine besondere Situation. Ich war nur, das muss ich auch dazu sagen, für ein paar Wochen in New York und habe für die Deutsche Bank Frankfurt eine Weiterbildung in New York gemacht. Und wir haben da sozusagen ein neues Geschäftsmodell mit nach Deutschland gebracht. Und in dem Rahmen war ich damals dort in New York.
Aber wenn Sie schon so nah dran waren an dem, was viele als einen großen Traum bezeichnen, warum haben Sie das dann hingeschmissen und haben dann gesagt, ich will Schauspieler werden?
Mich hat Dieter Bohlen dasselbe gefragt. Ich habe mit ihm 2004 einen Song aufgenommen im Rahmen meiner Albumproduktion. Und dann hat er gesagt, ey Junge, warum machst du das denn? Das kann doch nicht sein. Du musst doch Geld verdienen und so. Die Frage ist total berechtigt. Im Leben geht es für mich zumindest nicht darum, viel Geld zu verdienen oder das zu machen, von dem Leute denken, dass es am besten ist, sondern ich habe einen inneren Kompass und dem folge ich. Manchmal dauert es ein bisschen, weil die Nadel verrückt spielt und ich nicht so richtig erkennen kann, in welche Richtung ich jetzt gehen soll. Aber in dem Fall war es tatsächlich so, das hat alles so seine Zeit im Leben. Und mein roter Faden im Leben ist die Anpassung und die Veränderung. Warum? Weil ich mit der einfach gut fahre.
Patrick Duane über seinen Werdegang.
HR1 Talk.
Mit Uwe Bernd und Patrick Duane aus Hanau, das ja in diesem Jahr auch schon entsetzliche Schlagzeilen gemacht hat, als dort im Februar der rassistische Mordanschlag verübt worden ist. Was war Ihre erste Reaktion, als Sie davon erfahren haben?
Ich habe meinen Bruder, der in Hanau wohnt, kontaktiert. Es war ja mittwochs spät abends, habe ihm eine SMS geschickt, beziehungsweise eine WhatsApp. habe gesagt, Serkan, geht's dir gut? Und der geht gerne in Shisha-Bars und ist 10 Jahre jünger als ich deswegen. Und dann hat er Gott sei Dank gesagt, nee, mir geht's gut, alles in Ordnung. Und als ich dann, es war nämlich Donnerstag, bin ich da nach Berlin gefahren im Rahmen der Berlinale mit einer Kollegin. Und dann saß ich mal auf dem Beifahrersitz meines Autos, weil ich mich mal ausruhen wollte, Mails checken. Und dann hat die Bild tatsächlich den Namen dieses Attentäters veröffentlicht. Und dann sage ich zu meiner Kollegin, wow, ich will jetzt keinen Mist erzählen, aber ich glaube, ich kenne den Typ. Und dann sagt sie, was, du kennst den? Wieso kennst du, seit wann kennst du denn so Typen? Ich so, ne, ich weiß noch nicht so genau, Fußball oder Bundeswehr oder Ausbildung, irgendwoher. Und normalerweise, und das fand ich so ungewöhnlich, werden bei solchen Verbrechen oder Anschlägen ja nicht die kompletten Namen veröffentlicht, aber bei dem war Vor- und Nachname zu lesen und dieses Gesicht. Und da klingelt es schon irgendwie bei mir und ich wusste aber noch nicht, wohin. Am Ende kam halt raus, ja, wir waren beide bei der Frankfurter Sparkasse zu Ausbildungszeiten und sind uns da über den Weg gelaufen, wenn auch nicht intensiv. Aber das war natürlich die ganze Berlinale über und auch seitdem tatsächlich ein Riesenschock. Die Polizei hatte mich auch angerufen, hatte mich dann befragt, ob ich das Gefühl gehabt hätte, dass der Mann schon immer rassistisch war. Was ich dann auch irgendwie gar nicht so, ich meine, es ist auch lange, lange, lange her gewesen. Ne? Es war 1997, 98, also das ist ja schon eine Ecke. Aber diese Sachen konnte ich dann alle gar nicht bestätigen. Aber man ist schockiert, man ist persönlich getroffen. Meine Betroffenheit rührt immer daraus, dass Menschen sterben, die für gar nichts können, weil irgendeine komische, verrückte Ideen hat. Also komische Sache, offen gestanden.
Wollen wir dem was Positives entgegensetzen? Billie Jean, Michael Jackson. Warum haben Sie das ausgesucht?
Ich war als Teenager großer Michael Jackson-Fan und habe selber Sachen nachgesungen und getanzt. Hatte, als ich noch nie wusste, wer mein Vater ist, gedacht, naja, da könnte auch mein Vater sein, ein bisschen jung, aber und habe so rumgesponnen und habe dann so eine Teenager-Idol-Affinität gehabt und habe selber diese Songs auch immer gesungen. Daher
Billie Jean für Patrick Duane. Geld kann jeder und du jetzt auch. Das ist der bestechend einfache Titel des Buches von Patrick Duane. Darin will er uns erklären, wie man mehr aus seinem Geld macht. Warum ist es Ihnen wichtig, Geldanlagetipps anderen Leuten zu geben?
Mir ist es gar nicht so sehr wichtig, Geldanlagetipps zu geben. Wichtig ist, Finanzbildung und Finanzkompetenz zu vermitteln. Ganz entscheidend. Meine Frau ist Lehrerin, Mathematiklehrerin unter anderem. Und ich habe gemerkt, weil sie auch die Referendare mit ausbildet, wie wichtig Bildung an sich ist. Und wir reden ja in unterschiedlichen Kontexten über Bildung oder abgehängte Menschen und so weiter. Jetzt kann ich natürlich zu französischer Literatur oder zu Geschichte, auch wenn es mich interessiert, relativ wenig sagen. Aber ich habe viel eigene Erfahrung in Sachen Geldanlage, Börse und Kapitalmärkte. Und dann habe ich mir überlegt, zumal ich oft gefragt wurde schon in den vergangenen Jahren, hast du mal einen Tipp, kannst du mal was sagen? Ich hatte so eine Art FAQ, also Frequently Asked Questions, wo ich dann gedacht habe, ich könnte eigentlich auch irgendwie so ein Tonband dahinstellen und den Leuten, weil sie immer dieselben Fragen stellen, ja, diese Antworten geben. Und dann habe ich so eine Art, so ein PDF-Dokument, einen Ordner mal zusammengestellt und dann habe ich eine Agentur bekommen, eine Moderatoren- und Vertretungsagentur, die gesagt hat, pass mal auf, wir haben hier viele andere namhafte Kolleginnen und Kollegen, vor allen Dingen aus dem Medizinbereich, hättest du nicht Lust, vielleicht ein Buch zu schreiben? Und dann kam so dieses wachsende Interesse auch durch meine jetzt mittlerweile über 5-jährige Tätigkeit am Börsenparkett als Börsenkorrespondent mit diesen Dingen zusammen. Und dann war dieser Samen eingepflanzt des Buches. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ihr könnt mal fragen, wenn es jemand interessiert. So, aber bitte popularwissenschaftlich für Einsteiger und auch Fortgeschrittene. Dann können wir das gerne machen. Und dann kam tatsächlich Edelbuchs um die Ecke. Und hat gesagt, das würden wir sehr gerne machen. Und dann haben wir uns getroffen und weil die Menschen nett waren und die Konstellation gut gepasst haben, haben wir dann das Projekt gestartet sozusagen.
Kann das wirklich jeder? Ich kenne durchaus kluge Leute, die nicht mit Geld umgehen können.
Genau deswegen kann es auch jeder. Das ist genau das beste Argument. Also sie müssen sich den Umgang mit Geld, ich vergleiche das ganz oft mit 3 Sachen. Das eine ist mit der Fahrradprüfung, die Viertklässler machen in der Schule. Sie nehmen am Verkehr teil zukünftig, auf dem realen Verkehr. Und so muss man sich das mit Geld auch vorstellen. Wir alle haben mit Geld zu tun, zwangsläufig. Ganz gleich, ob wir das mögen, gut finden, ob wir es lästig finden, Rechnungen zu bezahlen oder uns daran erfreuen, hohe Schecks ausgestellt zu bekommen. Die Frage ist, muss man das Thema immer so emotional betrachten? Muss man Morde deswegen begehen? Meine Antwort, nein, man kann da recht nüchtern und sachlich mit umgehen und in einer Art Selbstanalyse feststellen, was für ein Finanztyp bin ich denn eigentlich? Und dann durch diese Selbstanalyse, manche machen auch Haushaltsbücher, schreiben ihre Ein- und Ausgaben auf etc., ihre Vermögens- und Verbindlichkeiten. Und dann stellt man einfach fest, eigentlich ist ja ganz gut, ich mache gar nicht so viele Dinge, die jetzt irgendwie negative Auswirkungen haben, ich bin ja ganz gut dabei. Und dann habe ich dieses Konzept entwickelt des Finanzglücks-Kleeblattes, weil ich mit vielen Leuten, wie gesagt, immer im Gespräch bin und habe aus ungefähr 22, 23 Personen, 5 Typen herauskristallisiert, die im Grunde so Modellpaten sind für das, was ich das die Finanzfitness nenne.
Klingt alles gut und schön, aber wie soll denn jemand zum Beispiel, der selber so gerade um die Runden kommt, dann auch noch Geld für die Rente zurücklegen? Das
genau.
Ist doch bestimmt bei vielen so eine Hürde.
Total.
Bei mir reicht es gerade mal zum Leben, was soll ich auch noch fürs Alter tun?
Absolut, genau. Das ist auch ein sehr, sehr verständliches Argument. Das betrifft in Deutschland zwischen 30 und 40% der Menschen, die tatsächlich von der Hand in den Mund leben. Corona sei Dank und Kurzarbeitergeld sind noch 10 Millionen gefühlt dazugekommen. Und das ist tatsächlich auch ein Problem. Wenn du das selber nicht hinbekommst, ist es aber trotzdem wichtig, dass du anfängst, bei kleinen Dingen schon zu gucken, sind das Ausgaben, die ich wirklich machen muss? Gönne ich mir das jetzt? Also eine Abwägung, das hilft nämlich auch bei Kleinvieh tatsächlich schon. Habe ich irgendwo Geldfresser? Und dann eine Komponente im Buch, die natürlich auch versucht, mal Ideen zu entwickeln, Anregungen zu geben, wie der Staat mit diesem Problem, dass nämlich nicht genügend Leute in der Lage sind, Geld zurückzulegen, egal in welcher Art und Weise, was er damit machen kann. Und da entwickle ich im Buch ein paar Ideen und Ansätze, die zumindest mal als Anregung gelten können.
Der HR1 Talk heute mit dem Schauspieler und Finanzjournalist Patrick Devane. Jetzt wollen wir mal jemand anderen zu Wort kommen lassen, bei dem Sie zur Vorbereitung des Buches mal im Büro gesessen haben. Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich, hier dabei sein zu dürfen.
Schon erkannt? Haben Sie in vielen Büros gesessen zur Vorbereitung des Buches?
Ja, aber ich habe einen Verdacht, aber ich will mich noch nicht aus dem Fenster legen. Kann ich einen Telefonjoker anrufen?
Es ist Professor Philipp Sandner von der Frankfurt School of Finance.
Super, hallo. Hi Philipp.
Guten Morgen. Ja, wir waren ja gar nicht im Büro gesessen, sondern in dem Auto, in der Limousine, wo wir das Interview gemacht hatten. Und da hast du mir von deinem Projekt erzählt gehabt.
Genau.
Ach, Sie machen Ihre Interviews in der Limousine?
In dem Fall ja, weil wir tatsächlich, ich mache ein Format, das ist der Fintech Talk und im Rahmen dieses Formates machen wir Interviews mit spannenden CEOs, aber auch mit tollen Gästen aus der Krypto- und Bitcoin-Szene und da war Professor Sandner einer der Gäste und dann ist man sich sehr schnell, fachlich vor allen Dingen, sehr nah gewesen und aneinander interessiert und so kam das eigentlich. Deswegen nochmal Philipp, cool, dass du auch heute hier dabei bist.
Was war denn so Ihr erster Eindruck von Patrick Devane, als Sie sich kennengelernt haben?
Mein Gott, jetzt rede ich wie ein Professor über einen Studenten.
Das ist bitteschön, das ist genau mein Wunsch.
Ein sehr aufgeweckter junger Mann sozusagen. Nee, im Ernst, ich fand es klasse, dass jemand aus der Medienbranche im weiteren Umfeld sich mit dem Thema Finanzen derart beschäftigt, dass es auch klar verständlich ist, auch sehr ehrlich und dass der Patrick Devane eben nicht über Dinge spricht, die er vielleicht meint zu verstehen, sondern stattdessen über das spricht, wie er es eben wirklich empfindet, das ganze Thema Finanzwesen und halt auch an der richtigen Stelle sagt so, also hier das Finanzprodukt X, Y und Z, das ist zu weit. Man sollte sich nur mit Dingen beschäftigen, die man versteht und so weiter. Also das fand ich sehr aufrichtig, sehr ehrlich, sehr authentisch und das fand ich klasse und so habe ich ihn kennengelernt und so war auch unser Gespräch in dieser Limousine, in diesem Interview, war ebenfalls von dieser Authentizität geprägt. Das fand ich wirklich klasse. Viele Leute spielen ja etwas, viele Leute tun so, als ob und ich bin ja selber aus Schwaben, das kennt man so nicht im schwäbischen Raum. Die Leute dort sind ja sehr wahrhaftig und das fand ich gut.
Ihr Forschungsschwerpunkt ist die Blockchain-Technologie, also da geht es um künstliches Geld, um Bezahlmöglichkeiten im Internet und so weiter. Alles noch Science-Fiction. Warum fühlten Sie sich dann berufen, ein Vorwort zu schreiben für das Buch von Patrick Devane, wo es ja eher so um Geldanlageanfänger geht?
Genau, also meine Geldanlage hat zunächst mal was zu tun mit Anleihen, das alles, was man aus der Vergangenheit kennt, Aktien, ETFs und so weiter. Aber ich persönlich bin eben der Meinung, dass man sich auch als jemand, der sich mit dem Thema Geldanlegen beschäftigt, auch mit der Zukunft beschäftigen muss. Also quasi, wie läuft Digitalisierung in der Zukunft ab, welche Rolle spielen künstliche Intelligenz und da kommt natürlich auch der Bitcoin zum Beispiel immer wieder auf, dass man das eben auch in so einem Vorwort mit anbringt, einfach um ja, den Bogen zu spannen aus der Vergangenheit, Aktien, ETFs und so weiter und die Zukunft, bargeldloser Zahlungsverkehr auf Blockchain-Basis und so weiter.
Professor Philipp Sandner von der Frankfurt School of Finance, vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben.
Mach's gut, mein Lieber.
Wiedersehen.
Schönen Sonntag noch.
HR1 Talk.
Die Kultserie Bad Banks war ein Geschenk für Patrick Devane. Da konnte er endlich seine beiden Leben miteinander verbinden. Er spielt den ehrgeizigen Investmentbanker im Handelssaal. Und er hat ja auch die Statisten in diesen Szenen angeleitet. Denn er kannte das natürlich aus seiner Zeit als Banker vorher auch ganz persönlich. Trotzdem frage ich mich, diese echten Investmentbanker, sind die wirklich so drauf? Das ist doch schon alles ein bisschen zugespitzt, oder?
Also für eine Serie wie Bad Banks, Dramaturgie, klar, das ist das oberste Gebot. Es soll nämlich in erster Linie unterhalten und nicht Realismus wiedergeben. Insofern ist es so, dass ähnlich wie bei meinem Buch wahrscheinlich 25 Menschen Vorlage waren für 5 Personen dann in Bad Banks. Nein, aber Spaß beiseite. Ich glaube, dass tatsächlich der ein oder andere, und das war das Feedback aus meinem ehemaligen Banker-Kollegenkreis, sehr froh darüber war, dass sich das deutsche Fernsehen im Speziellen in Kooperation mit Arte, also ZDF Arte war das ja, sich auseinandergesetzt haben mit Bankern, mit Frankfurt, mit diesen ganzen Themen und es nicht aus Amerika kam, sondern dass man das hier vor der Haustür gemacht hat und das dann so gut gelungen ist. Dass dann die ein oder andere Überzeichnung da logischerweise dabei ist, ist ja ganz normal, das dient der Unterhaltung. Aber viele fühlten sich sehr gut wiedergegeben und waren happy darüber, dass sie sozusagen auch mal vorkamen.
Und Frankfurt ist toll gefilmt, es wirkt wie die Mega-Metropole. Ja.
Absolut, ja, Frankfurt ist ja auch eine super Metropole, die kleinste Metropole der Welt.
Gut, wir reden gleich weiter. Patrick Devane füllt den HR1 Fragebogen gleich aus. Als Börsenreporter berichtet Patrick Devane für den Fernsehsender Welt. Da präsentiert er die aktuellsten Finanzzahlen des Tages. Persönlich von ihm erfährt man dabei wenig. Das ändern wir jetzt mit unserem HR1 Fragebogen. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr
1,99 Euro oder 2,19 Euro, je nachdem.
Wusste ich, dass Sie das wissen. Meine schönste Reise war?
Letztes Jahr tatsächlich nach Amerika auf den Spuren der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung mit meinem Vater.
Stolz bin ich darauf.
Vater zu sein und Ehemann.
Von meinen Kindern habe ich gelernt,
dass Zuhören viel wichtiger ist als Reden.
Mein Lieblingsessen.
Pancakes sonntags, wenn ich die mache mit der Familie, das hat Tradition bei uns.
Glück bedeutet für mich.
Ja, der sein zu dürfen, der ich bin, sozusagen.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass man sie aushalten muss.
Peinlich war mir zuletzt.
Dass ich mit Maske in den Baumarkt gegangen bin, obwohl noch keine Maskenpflicht bestand und mich alle angeguckt hätten, als hätte ich die Krätze. Das war mir ein bisschen.
Heute ist es umgekehrt. Ja. Der Glaube.
Ist sehr wichtiger Bestandteil. Mein Vater ist Pfarrer selber und durchzieht mein Leben oder unser Leben auch in der Familie sehr stark, wenngleich die Art, wie wir ihn leben, nicht konventionell ist, sondern ich sag mal spirituell.
Der kleine Prinz.
Oh ja, Antoine de Saint-Exupéry. Man sieht nur mit dem Herzen gut, der Rest ist unsichtbar und nicht sichtbar. Wichtiges Thema, weil es ums das essentielle Wichtige ist, was es beschreibt, worum es im Leben, glaube ich, geht.
Gregory Peck.
Oh wow, war mein Lieblingsschauspieler, als ich Kind war. Ich komme gerade nicht auf den Titel. Captain Hornblower war mein Lieblingsfilm, so als 12-, 13-Jähriger. Auch seine ganzen Marotten, die er da hatte. Also großartiger Typ und ich habe ihn dann im Laufe von anderen Filmen kennen und lieben gelernt.
Das Volkstheater Frankfurt.
Ein toller Ort, schade, dass es das so nicht mehr gibt. Ich bin froh, dass es eine Weiterführung gibt und natürlich sind viele tolle Erinnerungen daran geknüpft. An das Stück Ein Käfig voller Narren. Unsere Tochter wurde geboren, als ich Premiere hatte. Und hätte sich das um eine Stunde verschoben, hätte ich das alles noch miterleben können.
Das war der HR1 Fragebogen, ausgefüllt von Patrick Devane. Vielen Dank. Und der nächste Musikwunsch ist für Ihre Kinder. Dabei ist das Lied viel älter als die Kinder, oder?
Ja, aber meine Kinder, das ist ja das Spannende an der heutigen Zeit. Die hören ganz viele Songs in sogenannten Coverversionen. Und dann zeige ich ihnen manchmal auch dann das Original dazu. In dem Fall ist das auch so. Und das feiern die total ab gerade.
Was mögen die Kinder an Phil Collins?
Sie mögen dieses Tonight, Tonight, Tonight und sie haben so Assoziationen und dann, wir machen auch viel Quatsch im Rahmen vom sonntäglichen Pancake-Essen und dann auch zu so Musik.
In the Air Tonight für die Kinder von Patrick Devane. Patrick Devane hat schon in Australien gelebt, in Frankreich. Er ist zurückgekehrt nach Hessen. Heute lebt er mit seiner Frau und den 3 Kindern in Bad Vilbel. Klingt so richtig nach klassischem Familienleben, nachdem sie sich immer gesehnt haben.
Total, genau so ist es.
Das heißt, da sind Sie wieder da zu dem Punkt angekommen, der immer Ihre Sehnsucht war?
Richtig. Das ist wie ein bisschen bei das Schweigen der Lämmer. Ne? Man begehrt immer das, was direkt vor der eigenen Haustür ist. So war es bei mir auch. Ich hatte aber aufgrund der Familie sozusagen und der Gesamtkonstellation, in der ich war, halt nicht das Privileg, das so zu haben, wie ich es mir immer erträumt hatte. Und jetzt habe ich es Gott sei Dank.
Ist denn der Papa jeden Abend zu Hause oder sehr oft unterwegs auf Dreharbeiten, Tournee und so weiter?
Das wechselt bei mir tatsächlich sehr. Also ich arbeite ja fest zwischen 80 und 100 Tagen hier an der Börse. Die restlichen Tage, jetzt Corona-bedingt natürlich, hat sich das etwas verändert, aber bin ich auch wochenweise mal nicht zu Hause. Entweder bei Drehs oder bei Moderationsjobs, bei Fachtagungen oder Messen. Wenn ich zu Hause bin, versuche ich dann schon auch präsent zu sein und nicht nur anwesend. Und deswegen glaube ich, dass es für die Kinder eigentlich ein guter Mix ist, weil der Papa alles macht wie die Mama. Halt nur nicht so oft, weil er häufiger weg ist. Aber meine Frau sagt das immer, ach, ich habe Glück mit dir, dir muss ich gar nichts erklären. Du weißt, wie man die Wäsche wäscht, wie man sie aufhängt, wie man sie bügelt, etc. etc. Und ich denke dann immer so, ja klar, aber sind andere Männer so, dass sie das nicht können oder machen? Und dann sagt sie mir dann immer, ach, wenn ich dir jetzt erzähle, was mir Freundin erzählt. Und dann denke ich immer so, ja, dann hast du ja Glück gehabt, Schatz.
Also. Und in der Corona-Zeit sind Sie da gut durchgekommen? Sind Sie ein guter Homeschooler?
Wir sind ja total privilegiert. Meine Frau ist Lehrerin, ist fachlich sowieso kompetent in Sachen Mathe und Französisch, was sie noch unterrichtet. Und ich bin der, der dem Sohn, also der die Idee hat auch schon vor Corona, dem Sohn, dem Großen, der in die 5. Klasse geht, seinen eigenen Computer ins Zimmer zu stellen. Und das hat sich total als smarter Move herausgestellt, weil tatsächlich seine Schule, auf die er geht, regelmäßig Videokonferenzen gemacht haben statt Präsenzunterricht. Und er ist sehr selbstständig und sehr autark und hat das bravourös, wirklich bravourös gemeistert. Das hätte ich mit 11 trotz C64 und Amiga 500 nicht im Ansatz so gut hinbekommen.
Und achten Sie auch darauf, dass Ihre Kinder den Umgang mit Geld lernen?
Ja, natürlich bin ich nicht so hardcore-mäßig unterwegs wie die Singapur-Mom, die ihrer Tochter 8 Stunden Violinunterricht am Tag eintrichtert, sondern wir machen das relativ spielerisch, aber tatsächlich bewusst hier und da. Das bedeutet, mein kleiner Sohn, der ist 5, der hat sich jetzt für 14,99 € eine Schleich-Carnotaurus-Figur gewünscht und hat. Das ist so ein Hartgummifigur, ein Dinosaurier. Dinosaurier sind nämlich gerade total angesagt. Mhm. Genau, ein Carnotaurus, der hat 14,99 € gekostet. Und dann musste ich ihm erklären, bei seinem 1 Euro, den er als Taschengeld bekommt, wie lange er sparen muss, um sich den nächsten Carnotaurus zu kaufen.
Er bekommt 1 Euro pro Woche, pro Tag, pro Stunde oder was?
Nein, er bekommt es im Monat, wobei es 2 Euro auch tatsächlich mittlerweile sind.
Okay. Brauchen wir mehr Finanzkompetenz auch für Kinder, vielleicht sogar in der Schule?
Unbedingt in der Schule. Und das Lustige ist, es gibt eine Studie der ING DiBa, die die gemacht haben, wonach 92% der 16- bis 25-Jährigen sich ein Fach in der Schule wünschen und davon sogar mehr als die Hälfte ein Pflichtfach. Ich war am Anfang ein bisschen überrascht, aber in Gesprächen habe ich herausgefunden, tatsächlich auch mit der Zielgruppe, dass sie sich total entmündigt fühlen, manchmal von ihren Helikoptereltern und der Mom, die tatsächlich auch noch die Studentenbude für sie organisiert, wenn sie dann aus dem Hause rausgehen. Und der Umgang mit Versicherung, mit Handys, was sind da die Fallstricke, was muss ich bei Stromtarifen beachten, wer zahlt die Waschmaschine in meiner WG, wenn die kaputt gegangen ist, all diese Dinge, mit denen man ja zu tun hat, der normale Umgang mit Geld in der jeweiligen Lebenssituation, den würden sich viele junge Menschen wünschen, dass sie den auch in der Schule teilweise vermittelt bekommen.
Patrick Duvain über den Umgang mit seiner Familie.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Patrick Duvain. Und er hat ja noch ein Leben, über das wir gar nicht gesprochen haben. Musiker ist er auch noch. Was ist daraus eigentlich geworden?
Das war ein Hobby. Und es war so, ich war bei der Deutschen Bank und dann gab es die ersten Castingshows und eine Freundin hat gesagt, die geht da hin. Und dann bin ich da mitgegangen. Und dann habe ich Dieter Bohlen zum ersten Mal livehaftig gesehen und war so beeindruckt, dass ich gedacht habe, ach, das ist der Typ von Modern Talking. Und dann habe ich mir überlegt, aber will ich jetzt mit dem Musik machen? Und
was hat Sie an Dieter Bohlen beeindruckt?
Zwei Sachen. Erstens, Zielstrebigkeit und Erfolg und dann dieses, wie ist der denn eigentlich wirklich? Also ich interessiere mich egal, auch für Sie jetzt persönlich, wie sind die Menschen eigentlich hinter dem Mikro, hinter der Fernsehkamera oder so, wenn sozusagen das Licht aus ist und die rote Lampe nicht leuchtet. Diese beiden Faszinationen. Und die hat dann am Ende dazu geführt, dass ich zwar nicht im Rahmen dieser Castingshow, sondern später im Rahmen meiner Albumproduktion tatsächlich mit Dieter Bohlen für den RTL Spendenmarathon auch einen gemeinsamen Song geschrieben habe. Also ich war bei ihm im Studio in Tüttensen, habe ihn dann nochmal kennengelernt und ich werde unser erstes Treffen noch nicht vergessen. Dann nimmt er meinen Zeigefinger und tippt den sich so auf seine Brust, die angespannt ist, und sagt zu mir in seinem unnachahmlichen Dialekt: Ey, gar nicht schlecht für einen 50-jährigen Mann, ey, gar nicht schlecht. Und wollte irgendwie darauf hinaus, wir sind die Best Buddies. Und ich war echt erstaunt, um es mal so zu formulieren.
Genau. Okay, und das war dann schon der Titel Alles, was bleibt, den Sie mit dem zugesetzt haben, oder ist das noch ein anderer?
Das war noch ein anderer, der hieß Gemeinsam. Alles, was bleibt, haben wir produziert in Berlin mit dem Produzenten von damaligen Produzenten von Silbermond, und das war die Single zum Ausstieg bei der Serie GZSZ.
Alles, was bleibt, der Titel von Patrick Duane für Patrick Duane.
Danke.
Doch alles, was bleibt, ist
eigentlich sollte das Buch von Patrick Duane früher erscheinen, dann aber schlug die Corona-Krise zu und die Aktienkurse rauschten in den Keller. Daraufhin hat der Verlag das Projekt geshoppt und sie haben dann noch ein Kapitel dazu geschrieben über Anlage in Krisenzeiten. Aber diese Krise ist ja noch lange nicht ausgestanden. Also die ökonomischen Folgen sind noch gar nicht absehbar. Sind das jetzt eigentlich gute Zeiten oder schlechte Zeiten für Geldanleger?
Beides. Es sind gemischte Zeiten, und zwar deswegen, es sind schlechte Zeiten für Menschen ohne Finanzbildung, die ihr Geld investiert haben und dann zugucken, wie sie das eingangs sagten, wie ihr Depotwert sich verringert. Wobei es jetzt schon gar nicht mehr so schlimm ist wie Mitte März, da waren die Börsenkurse ja nochmal ganz woanders, also viel tiefer. Aber die Frage ist, kriegen wir nochmal eine zweite Welle? Sie haben es angesprochen, die wirtschaftlichen Verwerfungen, die wir jetzt schon sehen. Wir haben in Amerika mittlerweile knapp 40 Millionen Arbeitslose, in Deutschland 10 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Das hat alles Folgen. Um uns herum, wir sind ein Exportland, ist es natürlich so, dass die Länder unsere Waren nicht mehr kaufen können so leicht wie vorher, selbst wenn sie wollten. Und das wird dazu führen, dass wir hier Verwerfungen und Schwierigkeiten bekommen. Der Mensch, der Finanzbildung hat, kann Geld, kann jeder und du jetzt auch als Schutzschild benutzen, um tatsächlich in dieser Corona-Krise sein Depot abzusichern. Es gibt Instrumente und Strategien, die man anwenden kann, die auch gar nicht so kompliziert sind, wie sie klingen. Protective Put-Strategie beispielsweise ist eine davon, wie man mit einer Art Versicherung sich gegen fallende Aktienkurse absichern kann. Das ist das eine. Warum sind es gute Zeiten? Natürlich gibt es sogenannte Value-Unternehmen, also Unternehmen, die tatsächlich über eine Substanz verfügen. Wir haben hier in Bad Homburg zwei, die dazugehören, die im DAX sind. Wenn man da investiert in die richtige Branche, in Pharma oder in IT beispielsweise, dann kann man tatsächlich zu den, es gibt ja leider in Krisen auch immer Gewinner und Verlierer, aber man kann dann tatsächlich zu den Krisengewinnern sich zählen.
Aber ist das wirklich was, was ein Laie mit seinem Alltagswissen entscheiden kann?
Nee, mit seinem Alltagswissen nicht. Alltagswissen und Bauchgefühl und alles, was man dann so zu Rate zieht, hilft nicht. Deswegen braucht man tatsächlich so ein Buch. Man muss auch ja nicht mein Buch kaufen, aber man braucht Finanzbildung. Weil das Gute an Finanzbildung ist ja, dass man nicht auf die Meinung anderer angewiesen ist. Auch die Leute sollen ja nicht mein Buch kaufen, um meine Meinung zu lesen, sondern sie sollen mein Buch kaufen, um sich selber eine Meinung bilden zu können. Dann müssen sie basierend auf ihren ganz individuellen finanziellen Situationen, aber auch basierend auf ihrem Charakter, ganz eigene Entscheidungen treffen. Aber die Entscheidungen, die sie treffen, sind halt dann fundiert, sachlich und fachlich überlegt und vernünftig. Das ist wie wenn man in den Baumarkt geht. Man braucht ja da auch die richtigen Werkzeuge, man braucht einen Plan, man braucht Nägel, einen Hammer, Schrauben, je nachdem, und muss sich überlegen, was man damit anfängt. Damit einen Pool zu bauen ist schwierig, aber eine Gartenhütte, wo man die Räder reinstellt, kann sehr sinnvoll sein. Und so funktioniert Finanzbildung.
Sie zeigen dann auch so Do's and Don'ts, was man beachten sollte und was man dringend vermeiden sollte. Was sind denn so die schlimmsten Fehler, die man gerade in so einer jetzigen schwierigen Lage vermeiden sollte?
Also das Schlimmste ist, wenn man emotional handelt und Sachen aus Panik verkauft. Wir erinnern uns ja alle auch an andere Krisen, die es schon mal gab. Die Lehman-Krise 2008, 2009, aber auch das Platzen der Dotcom-Blase Anfang des Jahrtausends. Und ich habe einen Nachbarn gehabt und der hatte mit dem Thema Finanzen sogar zu tun. Er war bei einem Baufinanzierungsunternehmen und hat mir erzählt, ja, ich habe 2 Millionen Euro am neuen Markt verloren. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er das gemacht hat. Ja, er hätte sie erst gewonnen, den Begriff finde ich schon lustig, aber erst gewonnen und dann aber wieder verloren. Und dann kam am Ende raus, er war zu emotional, zu panisch und zu gierig. Die Sache ist, wenn man einmal sozusagen sein Kapital vorne liegt, gewonnen hat, wie auch immer er das da bezeichnet hat, dann kann man, wie gesagt, das absichern. Und selbst wenn dann die Aktienkurse runtergehen, ich sag mal jetzt in der Krise sind die ja teilweise der DAX um knappe 40% nach unten geschmiert, man muss nicht die 40% mitmachen, man kann bei 10% aussteigen.
Und jetzt machen wir Ihre Mutti glücklich. Gary Rafferty, Baker Street.
Genau, das ist einer ihrer Lieblingssongs, haben wir ganz oft gehört im Radio damals, wenn wir zu meiner Oma gefahren sind, meiner Lieblingsoma, Gott sei ihrer Seele gnädig.
Wir haben schon viel gehört von den drei Leben des Patrick Devane, Banker, Schauspieler, Finanzjournalist. Worin sehen Sie denn nun Ihre Zukunft? Auf drei Beinen kann man ja schlecht tanzen auf die Dauer.
Stimmt, man bräuchte noch ein viertes Bein. Nein, tatsächlich ist es so, dass ich die Frage gar nicht so 100% beantworten kann mit einer gewissen Sicherheit, weil ich immer einen Mix mache, eben was ist familienkompatibel, was ist verträglich, was ist vernünftig, was macht mir Spaß und wo habe ich eine gewisse Kompetenz. Den Mix, den ich gerade habe, der ist ja sehr schwerpunktmäßig auf Moderation, Finanzen, Börse gelegt und das macht mir auch sehr viel Spaß. Tatsächlich würde ich mir noch mehr wünschen, freie Jobs zu machen, freie Projekte noch mehr zu betreuen. Ich habe ein Format Fintech Talk, das würde ich gerne noch ein bisschen ausbreiten auf andere Gewerke, andere Branchen und so weiter, also Interviewsituationen. Aber das hat man nicht immer alles so selber in der Hand. Aber natürlich ist die Medienbranche grundlegend schon die Branche, die mich auch immer noch reizt, interessiert, auch wegen der Reichweite der Zuhörer und Zuschauer und Leserinnen und Leser. Und das macht es spannend. Aber natürlich hat das immer was mit Finanzen und Wirtschaft und Börse zu tun, weil da gibt es tatsächlich auch, das muss ich ehrlicherweise sagen, einen enormen Bedarf, der von gar nicht genügend Seiten gedeckt werden kann. Und
also doch schon eher die journalistische, die Finanzseite als die Schauspielerei.
Ja, bei der Schauspielerei, da ist das Problem schlicht und ergreifend so, dass man da sehr abhängig ist von den Angeboten, die man bekommt. Und ich sagte das eingangs, manche Produktionen und Häuser haben immer noch Schwierigkeiten, mich als Schwiegersohn zu besetzen oder als Banker oder sowas. Also eigentlich unsere Normalität mit Menschen mit Migrationshintergrund, wie es immer so schon heißt, einfach so einzubetten in ein Format, dass sie selber an entscheidender Stelle nicht rechtfertigen müssen, warum wir jetzt eine sozusagen ethnisch gemischte Familie haben. Ich meine, ich selber habe eine ethnisch gemischte Familie. Meine Tochter hat blonde Haare und grüne Augen und sie ist meine Tochter, auch wenn mancher das nicht glaubt. Aber wir tun uns in den fiktionalen Bereichen immer noch viel zu schwer und sind da viel zu lahm. Das ist ein bisschen wie mit der Schule. Die haben die Digitalisierung verschlafen und die fiktionalen Stoffe und Entscheider haben die Diversity und die Realität ein bisschen verschlafen, wenn es darum geht, reale, authentische Lebenswirklichkeiten von Menschen abzuzeichnen. Also nicht Sie, alle, aber viele.
Sie glauben, Sie werden wegen der Hautfarbe weniger besetzt?
Zwei Gründe. Also in Deutschland ist es tatsächlich so, und das ist nicht mein Glaube, sondern das sind Erfahrungen. Sprich, ich habe original schon Sätze gehört wie, du bist zu hübsch, du bist zu schwarz, du bist zu weiß. Da gibt es keine Rolle für einen Schwarzen. Guck dir doch mal die Hauptdarsteller am Tatort an, das sind alles abgefragte Typen. Wo siehst du abgefragt aus? Also mir geht es so ein bisschen in der Schauspielerei wie hübschen Frauen. Die haben ja auch das Problem, dass sie oft, wenn eine Frau hübsch ist, dann ist sie ganz selten nett, ist das Klischee, und intelligent schon gar nicht. Alles drei zusammen. Ich kenne ganz viele Frauen, meine Frau unter anderem ist eine davon. Das gibt es und das kann man auch ruhig mal zeigen, finde ich. Ne? Das wäre auch Bildungsauftrag.
Also Ihre Traumrolle, was würden Sie gerne mal spielen?
Tatsächlich würde ich gerne, da bin ich ganz ehrlich, hier beim HR angesiedelt, Ulrich Tuco irgendwann mal, wenn er sagt, er möchte in Tatort Rente gehen, würde ich gerne einen Finanztatort etablieren, der auch nicht in Wiesbaden angesiedelt ist, sondern tatsächlich hier in Frankfurt, und würde gerne im Rahmen, ich sag jetzt mal, nicht wie Bad Bank, sondern einfach wie Tatort ist, Leute unterhalten, aber mit Schwerpunkt auf Finanzkriminalität. Da gibt es so viele Themen, wow.
Also Finanzen und Schauspielerei zu vermischen, das reizt Sie nach wie vor?
Ja, das ist das Beste überhaupt, weil so viele Überschneidungen es gibt in diesen unterschiedlichen Tätigkeiten und beide Gruppen, Cluster von Menschen so viel Futter haben sozusagen am Knochen. Das ist einfach spannend. Da sind so viele Geschichten, die sind nie auserzählt, und Bad Banks hat so viele Leute begeistert, aber es gibt noch so, so viele tolle Geschichten, die in diesem Umfeld spielen, in Frankfurt, direkt vor der Haustür, und das ist es absolut wert, erzählt zu werden.
Wird es denn eine dritte Staffel geben von Bad Banks? Wissen Sie das schon?
Ich habe Folgendes gehört. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber dass der Head-Autor, es ist wohl eine geschrieben, aber ob das dann gedreht wird, gerade jetzt im Zuge von Corona, das ist immer die Frage. Aber es ist nicht weit weg, also 50-50 würde ich mal sagen, gefühlt.
Gut, dann können wir uns ja zumindest schon mal drauf freuen. Das war wirklich eine spannende Serie. Oder doch vielleicht noch lieber ein Buchprojekt. Nachdem Sie das jetzt, haben Sie gelitten beim Schreiben oder hat es Spaß gemacht?
Ich habe das Buch ja komplett selber geschrieben tatsächlich. Und ich habe gemerkt, wie ich über mich selbst hinausgewachsen bin. Und das ist auch das, was ich den Menschen zusätzlich zu dem Inhaltlichen und Fachlichen im Buch mitgeben möchte. Selbst wenn du das Gefühl hast, Geld, ach ja, ich müsste mich damit beschäftigen, aber ich mag nicht und es ist so kompliziert. Du kannst, wenn du über dich hinauswachsen willst, ganz viele Dinge schaffen. Und um die Frage zu beantworten, ein Buchprojekt, ja, würde ich gerne nochmal machen. Ich weiß nicht, ob meine Familie das nochmal mitmacht. Und wenn, dann würde ich tatsächlich auch gerne Kinderbücher schreiben. Aber da habe ich gehört, verdient man überhaupt nichts. Also jetzt habe ich nichts verdient an diesem Buch und wahrscheinlich, aber da verdient man wohl überhaupt nichts.
Hier kommen mal die gucken. Tränen. Patrick Devane, herzlichen Dank für den Besuch im HR1 Talk.
Sehr, sehr gerne.
Dafür bekommen Sie überhaupt kein Geld. Ich danke Ihnen herzlich für den Besuch. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Okay, und was?
Ja, was ist Ihnen wichtig?
Ach so, was ist mir wichtig? Ich bete abends immer mit meinen Kindern tatsächlich. Ein kleines Abendgebet lautet immer, müde bin ich, geh zur Ruhe, schließe beide Augen zu. Lieber Gott, ich bitte dich, bleib bei mir, gib Acht auf mich.
Das seien unsere Schlussworte am Sonntagmittag. Danke für den Besuch im HR1-Studio. Mein Name ist Uwe Bernd, wir beide wünschen einen schönen Sonntag.
HR1, genau meins.